Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks, ich grüße Sie. Die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Berlin wächst stetig, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem die Angst von Ukrainerinnen vor Russen, die vor der Teilmobilmachung fliehen wollen. Und in Hamburg wächst ein Stadtteil nach Jahrzehnten wieder zusammen, weil die Autobahn dort überdacht wurde. Mit den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, wächst auch die Zahl der ukrainisch-orthodoxen Christen in Berlin. Von der russisch-orthodoxen Kirche haben sie sich emanzipiert und so brauchen sie eigene Räume für ihre Gottesdienste. Das belebt ganz unverhofft auch die evangelische Kirche in Berlin, die unter einem steten Mitgliederschwund leidet. In der Nathanaelkirche im Stadtteil Schöneberg etwa sind beim evangelischen Gottesdienst nur die ersten Reihen besetzt. Wenn sich aber die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde trifft, die hier Unterschlupf gefunden hat, dann ist das Haus voll. Manni Götzke war dabei.
Sonntag 1:30 in der Nathanaelkirche am Grazer Platz in Berlin-Schöneberg. Die Bänke der evangelischen Kirche sind voll, wie jeden Sonntag. Wie jeden Sonntag seit März. Etwa 400 Gläubige sitzen heute in den Bänken. Sie alle kommen aus der Ukraine. Vor dem Altar steht eine mit Ikonen bemalte Holzwand, die Ikonostase, die in der orthodoxen Kirche das Kirchenschiff vom Altarraum trennt. Seit die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde Berlins hier im März Obdach bekommen hat, schieben sie die Bilderwand jeden Sonntag um 11:45 vor den Altar, erzählt André Idin, der Vorsitzende der Gemeinde. Ein Stück improvisierte orthodoxe Heimat in der Berliner Diaspora.
Das ist eine geistliche Verbindung zur Heimat und die Gottesdienste sind auch für die Geflüchtete ganz, ganz wichtig. Die finden hier auch Trost.
Ein letztes Kirchenlied, dann spricht Ole Polianko den Segen. Die meisten Gläubigen gehen heim. Nur eine kleine Gruppe, etwa 15 Frauen, ein paar Kinder, bleiben vorne beim Priester stehen. Sie sind Angehörige eines gefallenen Soldaten. Polianko hält eine Andacht.
Eine Frau hat ihr Mann im Krieg verloren und das war ein Andacht an den Verstorbenen, so einen separaten. Und das hat der Pfarrer Olech jetzt durchgeführt.
Und sowas passiert hier dann häufiger wahrscheinlich?
Es ist fast jeden Sonntag, dass wir die Andachten für die Gesundheit von Menschen halten nach dem Gottesdienst oder auch leider für die, die verstorben sind.
Vor dem Krieg war die ukrainisch-orthodoxe Kirche ein Zweig der russisch-orthodoxen. Im Mai hat sie ihre Unabhängigkeit erklärt. André Ilin hat schon lange vor dem 24. Februar eine unabhängige ukrainische Gemeinde hier in Berlin gegründet.
Die russische Kirche bittet für die russischen Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. Und da konnte grundsätzlich keine Zusammenarbeit mit solcher Kirche geben. Wir sind nicht im Gespräch und wir werden nie im Gespräch kommen. Ich war einmal in der russischen Kirche, nachdem habe ich hier die Gemeinde gegründet.
Oleana Rudetschuk plauscht draußen vor der Kirche mit ihrem Opa. Der ist für ein paar Wochen aus der Westukraine zu Besuch nach Berlin gekommen. Die 22-Jährige selbst lebt mit ihrer Familie schon seit 3 Jahren hier. Seitdem ist sie auch Mitglied der orthodoxen Gemeinde hier in Berlin.
Diese Kirche ist bei uns richtig, bei uns wichtig, für unsere Seele ist wichtig, weil hier man kann sich ein bisschen beruhigen. Man kann so ein bisschen vergessen und diese Kirche ist voll. Das heißt, die alle Leute, welche kommen in diese Kirche, sie brauchen das. Die brauchen richtig das. Sie können zum Beispiel mit Priester reden, wenn die etwas stört. Und du kannst nicht diese Gedanken mit anderen verteilen. Du kannst mit Priester verteilen. Du kannst ihm fragen etwas. Er kann dir helfen ein bisschen. Und deswegen, jetzt ist richtig viele Leute gekommen und die brauchen diese Beruhigung.
Auf den hinteren Bänken stapeln sich Kartons, daneben Rollstühle, Rollatoren. Alles Hilfsgüter für die Ukraine. Die evangelische Kirche, in die in normalen Zeiten 30 bis 40 Gläubige zu den Gottesdiensten kommen, ist inzwischen zu einem Hilfszentrum geworden, erzählt der Gemeindevorsitzende Ilin.
Die deutsche Gemeinde hält die Gottesdienste im Winter im Gemeindehaus ab, weil hier zu kalt ist. Die Kirche stand leer. Wir haben hier erstmal die Sammelstelle eingerichtet. Nachdem haben wir auch nachgefragt, ob wir unsere Gottesdienste hier abhalten können, war auch zugestimmt. Das heißt, es ist ein Mittelpunkt des ukrainischen orthodoxen, nicht nur orthodoxen Lebens geworden.
Zum Ostergottesdienst, wo alle kommen, seien 4000 orthodoxe Gläubige in oder vor der Kirche gewesen, sagt Elin. Inzwischen sei die Gemeinde sogar noch weiter gewachsen. Elin will auch deshalb eine eigene orthodoxe Kirche in Berlin bauen.
Senatorin hat eine leerstehende Kirche angeboten. Die Begründung war, es gibt viel Leerstand in Berlin, ihr sollt irgendeine aussuchen. Das könnten die den Russen auch anbieten, vor 15 Jahren, als die 6 Kirchen in Berlin gebaut waren. Wir werden höchstwahrscheinlich darauf bestehen, dass uns eigene Gelände, ein eigener Platz für die Kirche vom Senat zugeteilt wird.
Die Andacht ist zu Ende. Der Priester mit seinen schlohweißen Haaren und dem Zaus Bart, hat jetzt Zeit für ein kurzes Gespräch mit mir. Wir beten hier für die Gesundheit der ukrainischen Verteidiger, dafür, dass die gesund zu ihren Familien zurückkehren. Und wir beten auch für die, die das Wertvollste für die Unabhängigkeit unseres Landes gegeben haben, deren Leben.
Ich habe gerade mit einem Gemeindemitglied gesprochen. Sie hat erzählt, dass es für viele auch wichtig ist oder ein Ort, wo sie vom Krieg abschalten können, wo es mal kein Thema ist. Ist das auch die Rolle des Gottesdienstes hier?
Jeder sucht seinen Weg zu Gott, da bin ich mir sicher. Und jeder, der hierher kommt, um von den Kriegsereignissen Abstand zu nehmen, betet weiterhin für die ukrainischen Soldaten. Es ist schwer zu trennen, die Gebete von dem, was in der Ukraine passiert. Denn alle sind mit vollem Herzen, mit allen Gedanken dort und unterstützen unser Land. Kurz bevor er geht, weist Priester Ole Polianko auf die 3 Kirchenfenster, ganz oben über dem Altar, durch die jetzt die Septembersonne strahlt. 1955 hat die deutsche Gemeinde die Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und die haben in den Fenstern gelbe und blaue Farben verwendet. Das ist vielleicht Gottes Segen noch aus der Zeit, dass alles so geplant war, dass wir hierher kommen. Denn gelb und blau sind die ukrainischen Farben.
Manni Götzke über die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Berlin. Sollen russische Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollen und fliehen, in Deutschland aufgenommen werden? Die Bundesregierung zeigt sich offen und verweist auf das geltende Asylrecht. Andere EU-Staaten lehnen diese russischen Flüchtlinge ab. Polen etwa, andere baltische Länder oder auch Finnland. Sie fürchten, dass die meisten von ihnen Präsident Putin und den Krieg gegen die Ukraine im Grunde gutheißen, nun aber selbst nicht Teil davon sein wollen. Ähnlich sehen das Ukrainerinnen, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind. Sie fürchten sich davor, mit Russen konfrontiert zu werden, die ihr Land verlassen. Claudia van Laak hat mit Aktivistinnen aus Berlin gesprochen.
I was scared so much because it's triggering.
Richtig Angst bekommen hat sie. Es triggert sie, wenn sie hört, dass möglicherweise in Kürze junge russische Männer nach Berlin kommen könnten. Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollen.
I lost my ex-boyfriend and my friend on this war, like during these 6 months.
Serafima hat ihren früheren Partner und ihren Freund verloren. Ich habe einfach Angst vor den Russen, sie bringen mein Volk um, sagt die 27-jährige Künstlerin. Gerade steht sie am Landwehrkanal. Knallrote Lippen, bodenlanger rosa Rock, dazu dicke schwarze Stiefel. Echoes, Echoes heißt die Performance, die sie kuratiert hat. Serafima ist Teil von Vice. Junge ukrainische Aktivisten sind das, die seit dem russischen Angriffskrieg Demonstrationen organisieren. Konzerte, Lesungen, Partys, die Geld sammeln. Und die versuchen, den Ukrainerinnen und Ukrainern in Berlin eine Stimme zu geben. Eine laute Stimme. Sie alle sind entsetzt über den Vorschlag, russische Deserteure aufzunehmen.
Als ukrainische Aktivistin frage ich mich, wird es dann zu mehr Provokationen, zum Beispiel bei Demonstrationen oder bei Veranstaltungen von uns kommen, wenn man nicht prüft, wer da genau mit welchem Ideengut einreist.
So they're like Putin supporters, but they're just running.
Es sind Putins Unterstützer, sie rennen einfach weg, nur weil sie nicht in den Krieg ziehen wollen, nicht weil sie keine Ukrainer ermorden wollen, nein, nur weil sie selber nicht umgebracht werden wollen. Vermuten Christa und Katharina. Schrecklich die Vorstellung, ukrainische Frauen müssten künftig mit russischen Männern gemeinsam in einem Flüchtlingsheim wohnen.
And so there will be the situation where women are living near men who are the same men who were raping their.
Dann wird es die Situation geben, wo Frauen mit genau den Männern zusammenleben müssen, die vielleicht zuvor ihre Schwestern oder ihre Töchter oder ihre Mutter vergewaltigt haben, nachdem die Russen ihre Städte besetzt haben. Sie alle haben in Berlin schon schlechte Erfahrungen machen müssen mit russischen Männern. Serafima erzählt vom 9. Mai, dem Tag, an dem Russland seinen Sieg über Nazi-Deutschland feiert.
He saw my flag and he said that I will die and all my family will die.
Er sah meine Flagge, er sagte, ich würde sterben, meine ganze Familie würde sterben. Und er schrie mich so an, ich brach in Tränen aus. Wir holten die Polizei. Ich fühle mich einfach unsicher, sagt Katharina. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele von ihnen hierher kommen werden, weil Deutschland ihnen Asyl gibt, dann weiß ich nicht, was ich tun soll.
Claudia van Laak über Ukrainerinnen in Berlin und ihre Angst vor dem möglichen Zuzug russischer Flüchtlinge. Die autogerechte Stadt, das war eine Vision, die Deutschland geprägt hat. Bis hin zu Autobahnen, die mitten hindurchführen durch die Städte. In Berlin etwa wird darüber gestritten, ob Teile der Stadtautobahn wieder verschwinden sollten. Auch durch Hamburg führt eine Autobahn, die A7, die seit 40 Jahren eine Schneise schlägt zwischen dem Westen und dem Rest der Stadt. Die soll zwar nicht zurückgebaut werden, im Gegenteil, sie wurde erweitert, aber gegen den Lärm überdeckelt. Am Sonntag wurde Einweihung gefeiert eines Parks dort. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat sich angeschaut, wie einer der getrennten Stadtteile wieder zusammengefunden hat.
Über Hamburg-Schnelsen ist der Himmel wolkenverhangen und grau. Die Anwohnerinnen und Anwohner hält das aber nicht vom Feiern ab. Der örtliche Gesangsverein sorgt auf einer Open-Air-Bühne für den musikalischen Rahmen. Es gibt Crepe, Bier und Bratwurstbuden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hält die Festrede.
Wenn man mal in 20, 30 Jahren zurückblickt und sich fragt, was war eigentlich eine der besten Ideen für die Stadtentwicklung Hamburgs, dann bin ich fast sicher, dann werden ziemlich viele Leute sagen, eine der besten Ideen seit langem war, die Autobahn, die A7, zu überdecken.
Dort, wo noch vor Jahren eine graue und triste Autobahntrasse die Wohngegend zerteilte, durchzieht jetzt ein sattgrünes Band den Stadtteil, der Dorothea Buck Park. Die Autorin und Bildhauerin Buck hatte in Schnelsen gelebt und sich bis zu ihrem Tod 2019 für die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen eingesetzt. Mit dabei bei der Eröffnung des Dorothea-Buck-Parks ist auch Agnes Tjax, Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende.
Nee, das ist auf jeden Fall ein super Tag, weil wir den ersten von drei Hamburger Autobahndeckeln jetzt hier nicht nur einweihen, der Verkehr ist verschwunden, man hört nichts, sondern wir haben jetzt auch den Park oben drauf gebaut und das lässt das zusammenwachsen, was zusammengehört, nämlich Hamburg entlang der A7.
Zu Beginn der Planungen stand der Lärmschutz gar nicht im Mittelpunkt. Wichtigstes Ziel war, die Autobahn von 2 Spuren je Richtung auf 3 Spuren zu erweitern. Weil dann aber die Lärmgrenzwerte überschritten worden wären, entstand die Idee, auf die in einer tiefen Schneise laufende Trasse einen Deckel zu setzen. Vor 8 Jahren starteten die Bauarbeiten. Von Anfang an mit dabei war Christian Merl, Koordinator bei der Autobahn GmbH Nord. Mit signalgelber Jacke steht er an einem kleinen Infostand und feiert mit.
Das Erstaunliche ist, wir stehen heute hier an einer Stelle, wo man früher sich nicht unterhalten hätten können, sondern es ist komplett ruhig und die Leute hören Kirchenglocken am Sonntag und die Vögel pfeifen. Und es war für viele Menschen unvorstellbar, dass es überhaupt möglich ist. Und es ist möglich. Und da sieht man, dass Autobahnausbau mit Lärmschutz in Verbindung auch mitten in der Stadt was Positives hat.
Bis 2029 soll die A7 bei Hamburg an insgesamt 3 Stellen einen Deckel bekommen. Die Kosten dafür teilen sich der Bund und das Land. Die Hansestadt gibt dafür bis zu 200 Millionen Euro aus. Damit ein Teil dieser Ausgaben wieder reinkommt, verkauft die Stadt die Flächen einzelner Schrebergartenkolonien an Wohnungsbauunternehmen, erklärt Christian Merl, auch gegen den Willen der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer.
Sie bietet einfach Kleingärtnerbesitzern an, umzusiedeln auf den Deckel in Schnelsen oder auch in Stellingen.
Die einzelnen Parzellen auf dem Schnelsener Lärmschutzdeckel sind schon angelegt. Dort, wo einmal die Lauben stehen sollen, sind heute erst die grauen Schotterflächen zu sehen. Die frisch gepflanzten Hecken drumherum müssen erst noch in die Höhe wachsen. Und damit die Wurzeln in den zukünftigen Schrebergärten nicht den Betondeckel 2 Meter unter dem Rasen beschädigen, gibt es dafür natürlich strenge Vorschriften.
Wir haben gewisse Baumsorten, die wir nur zulassen, sind eben Flachwurzler und keine Tiefwurzler. Und die dürfen auch eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Radieschen und Rüben ohne Probleme.
Die Anwohnerinnen und Anwohner, die früher den Autobahnlärm und dann 8 Jahre Autobahn- und Baulärm vor der Tür hatten, sind heute erleichtert und begeistert.
Und nun ist endlich schön und nun wollen wir das erste Mal hier überall längs gehen und das genießen. Ich freue mich richtig.
Und das ist schön, dass es jetzt still ist.
Aber die Stille rechts und links der A7 bei Schnelsen hat auch Nebenwirkungen. Früher übertönte das Verkehrsrauschen den Lärm der Nachbarn, beklagt sich Thomas Laupichler. Er wohnt direkt am neuen Schallschutzdeckel.
Der Autolärm ist weg, obwohl das ja einmal ein Rauschen war. Aber es ist natürlich im Sommer so, wenn gefeiert wird, dann hat man da mehr von. Ne? Das hört man jetzt echt intensiver. Ne?
Dafür könne der Stadtteil jetzt wieder zusammenwachsen. Und vielleicht steigt durch den Lärmschutzdeckel auch der Wert seines Grundstücks, hofft Thomas Laupichler.
Aber dafür haben wir auch 50 Jahre oder wie lange die Autobahn ertragen. Da ist wieder die andere Seite. Ne? Und 7 Jahre Baulärm.
Ein Park statt Autolärm. Axel Schröder über die verdeckte A7 in Hamburg. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und bedanke mich für Ihr Interesse.